Es ist ein Riesenprivileg, vor Gott zu treten, vor diesem heiligen Gott. Wir werden auch heute einen Text anschauen, wo seine Heiligkeit behandelt wird von dem Evangelisten Johannes. Und ich bitte euch mit mir zusammen, nicht Apostelgeschichte, Offenbarung Kapitel 4 aufzuschlagen. Offenbarung 4. Und wir werden dort das ganze Kapitel lesen. Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der darauf saß, war in seinem Aussehen wie ein Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Wir beten noch. Du großer Gott, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest, die Schönheit zu sehen von dem, was wir gelesen haben. Wir bitten dich, rede zu uns auch in unserem Umgang mit dem, was wir besitzen, mit den Kronen, die du uns gegeben hast. Und wir bitten dich, dass dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Wir kommen ja heute zum zweiten Mal zu diesem Text zurück und werden uns vor allem mit den Versen 9 bis 11 beschäftigen und die etwas vertiefen. Wir haben letztes Mal einige Zeit uns genommen für einige Auslegungsfragen zur Offenbarung. Und ich will das heute nicht alles wiederholen, sondern ich will nur einige Kernideen wieder in Erinnerung rufen, die wir angeschaut haben. Zum einen haben wir ja gesehen, dass diese 24 Älteste entweder ein Bild sind für die Gemeinde, die schon jetzt in den himmlischen Regionen sitzt und sozusagen in der Präsenz Gottes ist, oder sie sind irgendwelche mächtigen himmlischen Wesen. Wir haben aber gesehen, dass in beiden Auslegungen oder in beiden Fällen sie ein Vorbild sind für uns, weil auch wir ein Leben leben vor dem Herrn. Wir beten ja eben, wie wir gebetet haben, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also wie diese Thronszene, so soll auch unser eigenes Leben aussehen auf Erden. Wir haben auch gesehen, dass ihre Kronen ein Symbol sind, was Johannes benutzt oder was er auch sieht, ein Symbol für Ruhm, Ehre und Macht. Das wird ja direkt im nächsten Vers gesehen. Würdig bist du zu empfangen, Ruhm, Ehre und Macht. Und wir haben gesehen, dass diese Kronen von Gott gegeben sind. Also sie sind dem Geschöpf, diesen Ältesten, von Gott gegeben. Gott hat auch uns Ruhm gegeben. Er hat uns auch genial geschaffen, sodass wir eine Herrlichkeit in uns haben. Er hat dem Geschöpf auch Ehre gegeben und auch Macht. Jeder von uns hat in einem gewissen Sinne hat er Macht von Gott geschenkt bekommen. Und Gott hat uns in den Dingen, die wir besitzen und benutzen, eben diese drei Aspekte der Geschöpfe gegeben, Ruhm, Ehre und Macht. Weil Johannes sagt nachher, er hat alle Dinge geschaffen. Durch seinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also diese Ältesten, die werfen ihre Kronen vor Gott. Sie sagen, dir gehört unser Ruhm, unsere Ehre, unsere Macht, weil du uns so geschaffen hast mit diesen Dingen, weil du uns diese Dinge gegeben hast. Gehören sie dir und sie müssen dir dienen. Also wir haben auch gesehen dann, dass dieser Text eigentlich unsere Einstellung gegenüber allem, was wir sind und besitzen, beschreiben. Und wir haben dann sehr fokussiert auf diese Verse 10 und 11, und dabei eine praktische Anwendung gemacht, nämlich den Umgang mit Technologie und insbesondere der Technologie des Smartphones. Also was hat Offenbarung 4 für unseren Gebrauch unserer Handys zu sagen? Und wir haben intensiv darüber nachgedacht, zum Beispiel dieses erste Wort Ruhm, was im Griechischen Doxa, Herrlichkeit, Schönheit bedeutet, dass Gott uns in der Technologie auch Herrlichkeit gegeben hat und dass wir auch geschaffen sind, die Schönheit in der Technologie, die Schönheit auch in der menschlichen Schöpfung zu genießen und zu bewundern. Aber dass wir eben unsere Herrlichkeit der Herrlichkeit Gottes unterwerfen sollen, der eben der Schöpfer aller Dinge ist. Und das bedeutet eben, dass wir unsere Kronen auch niederwerfen vor ihm. Und wir haben angeschaut, wir haben uns die Frage gestellt, ja, was bedeutet es jetzt in Bezug auf die Herrlichkeit des Smartphones, unsere Kronen sozusagen vor Gott niederzuwerfen? Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass das bedeutet, dass wir damit aussagen, dass in unserem Umgang mit allen Dingen und in dem Beispiel mit dem Smartphone die Herrlichkeit Gottes für uns und in unserem Herzen immer über der Herrlichkeit von Technologie oder der Videos oder der Apps, die wir benutzen, sein muss. Und dass wir eben eifersüchtig darüber wachen sollen, dass unser Herz nicht abgelenkt wird von dem Nachdenken über Gott, von dem Gebet und von unserer Liebe zu ihm. Dass Gott also in unserem Herzen geheiligt wird. Sie rufen ja, heilig bist du. Petrus sagt, wir sollen Christus in unseren Herzen heiligen. Er soll den Thron einnehmen in unserem Herzen und er soll diesen Thron behalten. Und wir haben auch überlegt, wir haben unsere Gesellschaft reflektiert anhand von dem. Wir haben gesehen, dass unsere Gesellschaft gefesselt ist eigentlich, kann man sagen, von vergänglicher Herrlichkeit. Gott ist ja in unserem Text der, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wird zweimal gesagt in diesem Kapitel 4. Und es ist interessant, dass auch unsere Kultur, dass die Götzen der Unterhaltung in unserer Kultur noch kurzlebiger werden. Es sind noch kurzlebigere Götzen, die wir anbeten, als die Götzen aus Silber und Bronze und Silber, die die Leute damals angebetet haben. Es sind nämlich kleine 10 Sekunden Videos, YouTube Shorts, die wir uns reinziehen. Wenn wir einfach durch die Züge gehen, durch die Busse laufen in unserem Land, dann sehen wir, wie die meisten Menschen einfach gefangen sind von ganz, ganz kurzzeitiger Herrlichkeit und Schönheit. Und der Mensch ist aber geschaffen für ewige Schönheit und ewige Herrlichkeit. Und das ist der große Kontrast unserer Kultur zu der Kultur des Himmels in Offenbarung 4 und 5. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist auch, sind wir Christen unserer Kultur gleich oder sind wir denen im Himmel gleich? Beten wir die Götzen unserer Kultur an oder beten wir den Gott an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit? Und es ist so schön auch, wie unser Text uns hilft zu sehen, dass Gott immer herrlicher ist. Wir haben auch darüber noch nachgedacht letztes Mal, dass er immer mehr Ruhm hat als die Welt, die er geschaffen hat. Und ich möchte heute das etwas vertiefen und dann wollen wir noch auf die beiden Aspekte eingehen, Ehre und Macht. Und wir wollen da auch drüber nachdenken heute, was das mit unserem Umgang mit Technologie auch zu tun hat, mit unserem Umgang mit den Medien. Aber ich möchte hier nochmal beim Thema Ruhm bleiben oder Herrlichkeit, Doxa, weil der Text uns auch sieht, dass Gott eben herrlich ist. Und wir haben deswegen jetzt das ganze Kapitel gelesen heute und ich möchte ein bisschen in dieses Kapitel jetzt reingehen und nochmal zurückgehen zu Vers 2, wo Johannes in den Himmel hochgebracht wird, im Geist, also er hat eine Vision vom Himmel und er sieht diesen Thronsaal und er sieht jetzt den, der auf diesem Thron sitzt. Also es ist interessant, dass Vers 2 eigentlich nicht darum, also es geht einfach darum, was sieht Johannes als allererstes, was fällt ihm als allererstes auf. Er zählt nicht zuerst diese mächtigen Engel auf, diese Myriaden von Heeren, die da sind, die ihm dienen. Er sieht nicht zuerst die 24 Ältesten, sondern er sieht zuerst den einen, der auf dem Thron sitzt. Hier im Griechischen wird das so betont, der eine, der auf dem Thron sitzt. Und dann lesen wir Vers 3. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Wahrscheinlich kennt ihr den Begriff Smaragd. Die anderen Begriffe sind vielleicht auch bekannt, sind Edelsteine. Und Edelsteine sind ja sehr wertvolle Steine. Auch damals hat man lange auch in Höhlen gegraben, hat Höhlen erkundet und man hat dann diesen Edelstein gefunden, vielleicht einen Smaragd zum Beispiel. Und der funkelte in dem Licht der Fackeln, die man hatte. Und das war wertvoll, man hat das für viel Geld verkaufen können. Und es waren damals schon zu der Zeit Symbole für Schönheit und Herrlichkeit und Wert auch. Und wir haben auch ein bisschen darüber nachgedacht, wie Offenbarung auch Wörter benutzt als Symbole für etwas, was nicht ganz für Menschen beschreibbar ist. Und wenn wir in den Thronsaal Gottes, dann sind wir in einem Bereich, der für Menschen nicht mehr beschreibbar ist. Also wir können nicht verstehen, was Johannes wirklich gesehen hat. Es ist interessant, Hesekiel war der Prophet im Alten Testament, der auch diese Visionen hatten vom Thronsaal Gottes, von diesem Thron Gottes, wo die Engel sind mit diesen Rädern, vielleicht kommt euch das bekannt vor. Und Hesekiel sagt immer wieder, ich sah eine Ähnlichkeit eines Rades zum Beispiel. Oder die Figur hat eine Ähnlichkeit eines Löwens. Also Hesekiel struggled so richtig, er versucht so die richtigen Wörter zu finden, das zu beschreiben. Und er sagt, es gibt nichts auf dieser Erde, was irgendwie dem entspricht, aber ich versuche euch das zu beschreiben mit den Sachen, die ihr kennt. Und so haben wir auch gesehen, dass Offenbarung oft Symbole benutzt für etwas, was eigentlich wirklich die Realität ist. Und das, was eigentlich Johannes hier sagt, ist, er sah atemberaubende Schönheit. Also das ist das, was diese Dinge symbolisieren, atemberaubende Schönheit. Charles Dickens in seinem Buch Die zwei Städte, ich wurde von dir ermutigt, das zu lesen, ist ein geniales Buch, ich liebe diesen Roman. Und er hat eine Szene, wo er beschreibt, wie ein einfacher Straßenflicker, der sein ganzes Leben lang, der ein sehr einfacher Mensch war, sein ganzes Leben lang nur Straßen gesehen hat und auf dem Land gewohnt hat. Und der kommt einmal jetzt in seinem Leben, kommt er zu der Hauptstadt und er sieht auf einmal diese königliche Prozession vorbeigehen. Also er kommt an diese Paläste der Könige, sieht diese Rasen, die Üppigkeit, den Reichtum. Und er sieht die königliche Prozession mit Pferdekutschen mit Gold überzogen und den ganzen Prunk der Aristokratie damals. Und das Ding ist, der König wird gehasst von dem Volk. Die Aristokratie, da wächst ein Hass gegen die Aristokratie im ganzen Volk, weil sie das Volk ausbeuten und das Volk stirbt vor Hunger. Aber trotz diesem Hass kommt dieser Bauer dahin und er kann sich nicht zurückhalten und er ruft aus, bis er heiser ist, lang lebe der König. Und er kommt einfach aus diesem, das ist eine völlige Überforderung für ihn, diesen Prunkzug zu sehen, und es ist etwas, was er noch nie geahnt hat in seinem Leben. Und trotz dem Hass, den er und der Ablehnung gegen die Regierenden, kann er nicht anders als auszurufen und als sich fast in einen Zustand der Verworrenheit, der geistigen Verworrenheit hineinzuschreien, wegen dem, was er sieht. Und wie viel mehr wird es sein, wenn wir die Herrlichkeit dessen sehen, der uns geliebt hat? Dann stellt euch vor, es ist nicht ein Aristokrat, den wir sehen, der gemein ist, der machtbesessen ist, sondern wir kommen dann zu dem König, der sich hingegeben hat für uns. Der König der Könige, der aber Diener geworden ist in Christus. Und wir werden dann rufen, lang lebe der König, aus vollem Munde und aus Liebe zu ihm. Und wir werden auch sagen, alles, was ich je gesehen habe auf dieser Welt, habe ich, das vergleicht mit nichts, was ich jetzt sehe im Himmel, was ich jetzt sehen darf. Und das ist eigentlich das, was Johannes sagt. Er sagt, das ist eine Herrlichkeit, die nicht vergleichbar ist, die er sieht im Himmel. Und das ist eine große Motivation für uns, Offenbarung 4, zu sagen, wir sehen Herrlichkeit in unserem Smartphone, wir sehen viel Herrlichkeit in der Welt um uns herum, mit dem, was der Mensch auch schaffen kann, aber wir wollen als Christen, wollen wir diese Herrlichkeit in unserem Herzen, der Herrlichkeit Gottes unterordnen, der ewig ist. Und wir wollen heute jetzt auch vor allem über diese zwei anderen Begriffe nachdenken. Sie sagen ja, Vers 11, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm oder die Doxa, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht. Und das Wort für Ehre im Griechischen, Time, das kann man sich gut merken, weil Timotheus, Time, Theos, also Ehre Gott, Gott sei die Ehre. Time bedeutet so viel wie Ansehen oder eine Stellung gegenüber anderen oder Wert oder Preis. Und das Gleiche, was für Doxa gilt, für Herrlichkeit, gilt auch hier. Diese 24 Ältesten, sie genießen ein gewisses Ansehen. Das sind ja ganz, ganz hohe, erhabene Wesen. Auch die Gemeinde nimmt einen sehr hohen Wert ein in den Augen der Schrift. Einen Wert, der über allem ist, anderen ist. Wie Gott sagt im Alten Testament Israel, ich habe Kusch hingegeben für dich, ich habe Ägypten hingegeben für dich. Du bist wertvoll in meinen Augen. Und so gibt auch Gott uns einen Wert. Und wir haben auch viele Situationen in unserem Alltag, wo wir ein gewisses Ansehen oder Wert bekommen, vielleicht durch etwas, was wir tun, was Gott uns gegeben hat. Gott hat dich vielleicht begabt, zum Beispiel, in etwas besonders gut zu sein. Es gibt manche Leute, die können gut Dinge an den Mann bringen, verkaufen oder können gut Vorträge halten, können gut vielleicht auch mit der Hand handwerklich sein, und man verdient sich dadurch mit der Zeit eine Art Respekt. Also Gott hat dem Geschöpf auch intrinsische Ehre gegeben, die im Geschöpf auch drin ist. Und dieses Ansehen ist von Gott geschenkt, ist ein Abglanz des Wertes und der Ehre Gottes. Weil die Schrift sagt, dass Gott erhöht und Gott erniedrigt. Psalm 75 zum Beispiel sagt, denn weder von Osten noch von Westen, auch nicht von der Wüste her kommt Erhöhung, sondern Gott ist der Richter, den einen erniedrigt, den anderen erhöht er. Und ich musste auch an Hannas Lied denken, sie sagt, der Herr macht arm, der Herr macht reich, er erniedrigt, er erhöht auch. Er hebt den Geringen aus dem Staub. Aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Und wenn wir jetzt zurück zu diesem Thema der Technik und der Technologie und des Smartphones kommen, dann ist es in gewisser Weise auch so, dass das Smartphone uns, auch wenn jemand ein absoluter Niemand ist, jemand, der hier in den Worten Hannas im Staub sitzt, durch die Technologie haben wir heute den direkten Zugang in gewisser Weise zu dem Mächtigen und zu den Fürsten dieser Welt. Mit diesem Gerät verfolgen Millionen von Teenagers, die noch nichts erreicht haben in ihrem Leben, irgendwelchen Celebrities, und sie lesen Tweets von Präsidenten, sie followen Leute fast auf Schritt und Tritt durch Videos und so weiter, die sehr viel Anerkennung genießen. Aber auch hier gilt die biblische Wahrheit, dass all diese Ehre, auch die Möglichkeiten der Technologie, sie kommen von Gott. Und wir müssen uns bewusst sein, dass sie von Gott kommen. Und das stellt uns nämlich die Frage, Nathan, das stellt uns die Frage, nach welcher Anerkennung lechzen wir? Lechzen wir, haben wir Sehnsucht nach der Ehre Gottes? Oder lechzen wir nach der Ehre von Celebrities oder von Meinungsmachern oder auch unserer Ehre? Das Handy gibt dir eine Möglichkeit, entweder eben durch Selbstinszenierung dieses Ansehen, was Gott dir gegeben hat, zu verstärken, dich selbst als Götzen aufzurichten. Und das ist so normal geworden in unserer Kultur. Wir haben eine Selfie-Kultur, die vor 30 Jahren belächelt hätte. Also es wäre belächelt worden, wenn Leute so rumlaufen würden wie jetzt. Wir haben eine Kultur, wo die Studien sagen, dass bei Jugendlichen eines der wichtigsten Dinge ist, wie sie sich im Netz präsentieren. Und eines der Sachen, wo sie am meisten darum drehen und was ihnen am meisten Sorgen gibt, ist, ob ihre Videos gut bearbeitet werden und ob sie gut aussehen. Das Handy gibt uns aber auch die Möglichkeit, das Evangelium zu verbreiten. Es gibt uns die Möglichkeit, Menschen zu dienen. Es gibt uns die Möglichkeit, die Technologie zur Verherrlichung Gottes zu nutzen. Tony Reinken, ich finde das so wertvoll, diesen Begriff, den er sagt. Er sagt, wir lechzen nach digitalem Beifall in seinem Buch, wie das Smartphone dich verändert. Das Profilbild bei WhatsApp, das kann damit beginnen. Die Social-Media-Plattform, eine Dating-App, wie auch immer, alles Mögliche, wo wir uns drauf bewegen können, sind oft Werkzeuge in diesem Lechzen nach Beifall, Lechzen nach Menschen, die mich sehen und die mich liken, die mich bestätigen. Und das ist Sünde, sagt die Bibel, es ist Sünde. Und die Haltung der 24 Ältesten, die konfrontiert unsere Kultur darin. Weil das sind Menschen, die wirklich ehrwürdig sind. Ein Ältester ist einer, der im Volk hoch angesehen ist, der eine zentrale Schlüsselrolle einnimmt, der im Rat Gottes hier sitzt sogar. Und diese Ältesten, die haben ein solches Bedürfnis in der Gegenwart Gottes zu sagen, meine ganze Ehre ist nichts und ich bringe sie dir und ich möchte sie dir zur Verfügung stellen. Und wir sehen das leider auch in frommen Kreisen, nicht wahr? Wir sehen das, wie viele auf Predigten, auf YouTube-Shorts setzen und auf aufregenden Titeln im Internet und Menschen anlocken, möglichst viele Follower haben wollen, weil sie hungrig geworden sind nach Klicks. Und es gibt wenige Influencer, auch in den sozialen Medien, im Christlichen, die wirklich Gutes tun mit ihren Videos. Ist eine große Gefahr und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir in einer Kultur leben, wo das der normale Götze ist und wo wir so schnell mitgerissen werden. Das Wort Time, das bedeutet aber auch Wert. Also Ehre, Ehrerbietung, aber auch Wert. Und unser Smartphone zeigt uns auch, was in unseren Augen wertvoll ist, nicht wahr? Wir haben letztes Mal das Beispiel mit der Trading-App angeschaut. Der gebrauchte App zeigt mir, woran ich mein Herz hänge, was für mich wertvoll ist. Sind es meine Aktienkurse oder mein Vermögen, was ich irgendwo angespart habe? Oder ist es Christus? Und das Handy zeigt mir, was es mir wert ist, meine Zeit zu investieren. Ja, also wir haben, was ganz typisch ist in Spielen, und man weiß es auch aus der Psychologie, ist, dass man Online-Spiele produziert, wo man eben Punkte sammeln kann oder so eine Art Scheinmünzen oder Geld sammeln kann. Und es ist erstaunlich, wie stark das den Menschen reinziehen kann, so viel Zeit zu investieren für temporäre Erfüllung in irgendwelchen Punkten eines Spiels, was in 5 Jahren wieder vergessen wird. Und ich kann mich an so ein Spiel erinnern, was bei uns in der Schulzeit in war, das hieß Farmville. Ich weiß nicht, ob das heute noch da ist, aber man musste immer wieder so jede 3 Stunden oder so 3 Stunden drangehen, um zu gucken, ob die Felder bewirtschaftet werden in diesem Spiel. Und es ging einfach nur um Getreide sammeln, was gar nicht existiert. Und das zeigt so ein bisschen, wie schnell der Mensch in wertlosen Dingen Wert sucht. Und das ist nicht erstaunlich aus biblischer Sicht, weil der Mensch hat eine Sehnsucht nach Wert. Der Mensch ist geschaffen für Gott und um den Wert Gottes zu schätzen und zu lieben. Und wenn Gott nicht da ist, wird dieses Vakuum gefüllt von allem Möglichen, wo wir Wertvolles ansammeln. Und die Frage ist für uns, die der Text uns stellt, ist Gott mein ultimativer Wert oder sind es Dinge? Das Wort Worship im Englischen Anbetung, das kommt von den beiden Wörtern Worth und Shape. Also das, was mir wert ist, wird mich auch formen, wird mich shape me. Also Anbetung ist letztlich, dass wir Gott sagen, du bist wertvoller als alles, was ich sammeln kann, als alles, was ich erreichen kann, als alles, was ich horten kann. Und dieser Wert verändert uns. Wenn wir sind wie Dagobert Duck und im Geld unseren Wert finden, dann werden wir wirklich wie das Geld. Wir werden hart, wir werden gefühlslos, wir werden kleinlich. Und das, was wir als Wert erachten, das formt uns in unserem Herzen. Und ich möchte dir auch die Frage stellen, was bewegt dich im Kauf auch von neuer Technologie, von einem neuen PC, von einem neuen Handy? Ist es einfach die Lust, etwas Teures zu kaufen, etwas Wertvolles, etwas, was einfach eine gewisse Lockung hat, weil es so eine hohe Leistung hat, so ein großes, oder mein Image verbessert, oder wie auch immer. Oder ist es die Frage, die mich prägt beim Kauf dieser Dinge, wie kann ich möglichst viel in Gottes Reich investieren? Weil dann werde ich automatisch die Frage stellen, wie kann ich möglichst wenig in die Technologie investieren, die ich habe. Und das heißt nicht, dass ich die billigsten Modelle von allem kaufen muss, sondern das heißt, dass ich überlege, was wird einige Jahre halten, was kann ich kaufen, dass ich nicht wieder direkt nach 2 Jahren wieder kaufen muss, weil es kaputt gegangen ist oder weil es veraltet ist, sondern dass ich rechne auch und überlege, was macht Sinn, aber dass ich in diesem ganzen Prozess, kennst du diese Sehnsucht in dem Prozess, dass du sagst, ich will möglichst mit diesen Dingen, die vergehen, wenig ausgeben. Ich will wenig Wert diesen Dingen zumessen, weil ich einen größeren Wert gefunden habe. Und sie werfen diese Kronen aus Gold, diese wertvollen Kronen vor ihm nieder und sagen, würdig bist du zu nehmen die Ehre. Und wir kommen jetzt zum dritten Punkt. Würdig bist du zu nehmen die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Als 1969 Apollo 11 zum Mond gestartet ist, dann hatten sie einen Bordcomputer dabei, der ihnen half in den Berechnungen der Flugbahn und so weiter. Und der Bordcomputer war ungefähr so schwer wie eines unserer Kinder. Es war ziemlich Leichtgewicht damals schon. Aber die GPS-App in deinem Smartphone und auch der Prozessor und so weiter und die Rechenleistung, die erforderlich ist, die dich zum nächsten Aldi oder Lidl führen kann, die hat die 30.000-fache Wirkung oder fache Leistung wie dieser NASA-Computer, der von Wissenschaftlern ideal zusammengesetzt wurde. Mit dem Internet ist es uns heute möglich, in Sekundenbruchteilen Informationen in die USA wieder zu schicken und wieder zu empfangen. Und eine Botschaft nach Amerika zu senden, hätte vor 600 Jahren bedeutet, dass eine Königin Isabelle von Kastilien eine ganze Flotte von Schiffen aussenden musste mit Kolumbus, die über Monate in Lebensgefahr den Atlantik überqueren mussten. Und wir machen das heute mit einem Swipe mit dem Finger. Und ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, welche Macht uns mit Technologie gegeben ist heute. Was du mit ein paar wenigen Klicks tun kannst, dafür hättest du früher 100 Sklaven gebraucht. Na, wenn ich bei Perplexity oder bei einer KI eine Rechercheaufgabe eingebe, da hätte ein König erstens eine Riesenbibliothek haben müssen dafür und er hätte dann seine Diener schicken müssen und die hätte ihn sagen müssen, durchsucht mir die ganze Bibliothek. Er hätte wahrscheinlich einige Wochen warten müssen, als David den Joab rausschickte, um das Volk zu zählen, dann dauerte das einige Monate, bis er das Volk, die Volkszählung gemacht hatte. Und wir können das heute mit einem Klick machen. Und woher kommt diese Macht, die uns gegeben ist heute? Sie kommt von Gott. Gott gibt sie uns. Gott ist der gnädige Erfinder von Technologie und auch der Technologie geschenkt. Wir haben das letztes Mal intensiver noch angeschaut. Gott gibt uns die Macht. Deuteronomium, also 5. Mose 8, Vers 18 sagt, er ist es, der dir Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Und diese Position der Macht, die Technologie auch heute in unserer Zeit, die verhilft Menschen dazu, dass sie Zeit und Ressourcen zur Verfügung haben, die früher niemand hatte. Das mit dem Handy, mit der Technologie geht so vieles schneller. Das ist ein großer Segen. Wir müssen nicht mehr von Tagesanbruch bis Tagesende auf den Feldern schuften, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber die Frage ist, was wird frei durch diese Technologie, durch diese Macht? Ist es, dass wir Macht haben, dass wir für Gutes Freiheit bekommen, für Nützliches? Und die Bibel gibt uns Beispiele von weisem und gerechtem Gebrauch von Macht, nicht wahr? Wir denken vielleicht an Daniel zum Beispiel, der eine Machtposition hatte im Königshaus und der diese Macht mit Weisheit und mit Liebe zu Gott eingesetzt hat. Oder an Esther, die eine hohe Position hat und sie hat es zum Guten benutzt. Aber wir haben auch schlechte Beispiele in der Bibel. Wir haben zum Beispiel einen Ahab, nicht wahr? Was passiert nochmal bei Ahab? Denkt nochmal an die Geschichte zurück. Er ist der König von Israel und er sieht dann neben seinem großen, prunkvollen Schloss, sieht er diesen Weinberg von Naboth. Und was ihm seine Frau letztlich sagt, er fragt den Naboth, kann ich den Weinberg haben? Ich habe die Macht, dir alles Geld zu geben, was du brauchst dafür. Und Naboth sagt, nein, das ist mein, Gott hat mir dieses Land zugeteilt, es gehört meinen Kindern, ich kann es hier nicht verkaufen. Und er geht dann zurück in sein Zimmer und ist wütend auf Naboth. Und dann kommt seine Frau und sagt, im Wesentlichen sagt er, du hast die Macht. Bist du nicht der König von Israel? Du hast die Macht. Und Ahab benutzt diese Macht, die ihm gegeben ist von Gott, um das zu bekommen, was für ihn wichtig ist. Und er geht dabei über Leichen. Und der Naboth muss sterben. Und auch du kannst ein kleiner Ahab sein, in deinem eigenen kleinen Königreich, mit deinen eigenen Untertanen, die Bits und die Bytes, und du spielst einfach nur. Und es dient einfach nur deiner Lust und deinem Vergnügen. Und es dreht sich um deinen Spaß, um deine Zerstreuung, und das ist pure Sünde. Und die Haltung dieser Ältesten, sie konfrontiert uns. Weil die Ältesten, sie haben diese große Machtposition von Gott bekommen. Und sie werfen ihre Kronen vor ihm nieder. Bist du wie Ahab oder bist du wie Christus, der seine Macht und Autorität benutzte, um zu dienen? Und hier brauchen wir wirklich diese Sicht für Gottes Macht, nicht wahr, der Allmächtige. Weil diese Sicht demütigt uns, dass wir merken, dass wir unsere Macht ihm zu Füßen legen sollen. Machtmissbrauch kommt immer dann, wenn wir vergessen, dass wir eine Macht über uns haben. Unmittelbar vor unserem Text sagt ja Johannes in Vers 5, Offenbarung 4, beschreibt er eigentlich die Macht Gottes. Er sagt, und von dem Thron gehen Blitze und Donner und Stimmen aus. Jetzt, was meint Johannes hier? Was will er beschreiben? Was geht eigentlich normalerweise von einem Thron aus? Von einem Thron gehen Befehle aus, nicht wahr? Also normalerweise ein König, hat diesen Thronsaal und dann kommen seine Beamten rein und verschiedene Gesandten aus verschiedenen Teilen seines Königreichs und da ist ein ständiger Strom von Leuten, die sich anstellen und die kommen zu ihm und er gibt Anweisungen und sie gehen. Und es ist ein ständiger Strom von Befehlen, der von diesem König ausgeht. Und ich glaube, das ist hier gemeint, was Johannes sagt. Diese Stimmen sind mehrere Stimmen, wahrscheinlich eine Anspielung auf den Rat Gottes, auf den Ratschluss Gottes, der Entscheidungen fällt. Und sie gehen durch die ganze Schöpfung wie ein Blitz den ganzen Himmel durchquert. Und sie haben die Macht eines Sturmes, die Kraft eines Donners. Und das geht von Gott aus. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welches die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen, voller Augen und vorne und hinten und so weiter. Dieses gläserne Meer, das symbolisiert die Unerreichbarkeit Gottes, die unglaubliche Erhabenheit Gottes. Für einen Hebräer, für einen Johannes, der schreibt, für einen Israeliten war das Meer etwas Bedrohliches. Die Israeliten waren nie ein Seefahrervolk, nicht wahr? Für sie war das Meer immer eigentlich die Grenze des Erreichbaren. Und sie fürchteten zum Beispiel dieses Seefahrervolk der Philister, weil sie so aus diesem Meer eben gekommen sind oder über das Meer gekommen sind. Das Meer ist also etwas Unzähmbares. Und es weist auf die Erhabenheit Gottes und auf die Unerreichbarkeit Gottes hin. Und dann sind diese Wesen um Gott herum, seine Diener, und die sind mit Symbolen der Macht und Stärke ausgestattet. Sie haben ein Löwengesicht, ein Stiergesicht. Sie sind wie ein fliegender Adler mit mächtigen Schwingen. Und Johannes sagt, die sind voller Augen, innen und außen. Und das ist ein Symbol auch wieder, für dass sie alles sehen. Es entgeht ihnen nichts. Ja, wir kommen uns manchmal vor, als würde die KI alles durchschauen. Als würde sie alles wissen, alles irgendwie abrufbereit haben, alle Informationen der Welt. Aber die KI hat einen so kleinen Bereich dieser Welt auf ihrem Radar. Aber diese Wesen, die sehen und die durchdringen die ganze Welt. Und selbst diese Wesen, diese mächtigen Wesen, die müssen sich vor dem Gott, dem heiligen Gott, schützen. Sie sind so geschaffen mit diesen Flügeln, dass sie ihr Angesicht verbergen können, dass sie sich schützen können vor der Heiligkeit und vor der unbändigen Macht Gottes. Denke darüber nach, wenn du dein Smartphone rausnimmst. Wenn du ein Gefühl der Macht genießt, Dinge sofort aufrufen zu können, Bankgeschäfte zu machen, Pizza zu bestellen, alles Mögliche, alles ist zu deinen Fingern, dann denke, konfrontiere dich mit der Macht Gottes. Und es ist so schön, wie Johannes direkt nach unserem Text diese Vision des Löwen Juda uns berichtet. Ein Löwe ist ja etwas, was für Macht steht. Und in Kapitel 5, Vers 9, da sagen die 24 Ältesten zu diesem Löwenjuda, das ist ja Jesus Christus, ein Titel von Jesus Christus. Und sie sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und wir sehen in dieser Doxologie, in diesem Preis Gottes, sehen wir immer wieder die Macht des Lammes. Er ist ein Löwe. Es ist nicht nur einfach ein kleiner Einflussbereich, den er hat, sondern aus allen Stämmen. Er überquert alle Sprachbarrieren mit seiner Macht. Alle Völker und Nationen bringt er zu sich. Und er hat diese Menschen gerufen, um sie herrschen zu lassen. Also sein Regiment wird durch sie ausgeführt. Aber diese unglaubliche Macht des Lammes wird in seinem Sterben zum Ausdruck gebracht, in seinem Blut. Er benutzt es zum Wohl der Erretteten, um ihnen Macht zu geben, um ihnen zu dienen, um sie zu erheben. Und seht darin die Liebe der Allmacht Gottes, die Selbstlosigkeit, die Hingabe der Macht Gottes. Bist du mit deinem Smartphone ein Ahab oder ein Nachfolger Christi? Und Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen, wie wir mit dieser großen Macht umgehen in unserer Zeit, in unserer hochentwickelten Technologie. Und wir sind uns oft dessen nicht bewusst. In vielen Diskussionen um die Frage, wann sollte mein Kind ein Smartphone haben, ist es erstaunlich, dass wir nicht merken, wie viel Macht wir einem Kind einfach so in die Hand drücken. Wem viel gegeben ist, sagt Jesus, dem wird viel abverlangt werden. Von dem wird viel verlangt werden. Und Gottes Wort konfrontiert uns hier wirklich mit einer ernsten Angelegenheit, dem Gebrauch und dem Missbrauch von Macht und deren Konsequenzen auch. Das Buch der Offenbarung sagt, es gibt eigentlich nur zwei Alternativen. Entweder wir dienen mit unserer Kraft, mit unserer Macht, dienen wir dem Lamm oder dem Antichristen. Offenbarung 17 sagt es folgendermaßen im Vers 12, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Also Gott gibt ihnen diese Macht, er erlaubt es, dass sie diese Macht haben. Und dann sagt Vers 13, diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Sie haben auch Kronen bekommen. Sie empfangen Macht von Gott und sie werfen ihre Waffen, ihre Macht, ihre Kronen vor das Tier. Und dann sagt Vers 14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Ich möchte heute zum Schluss kommen von dieser Betrachtung von Offenbarung 4. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und einfach nochmal mit euch diese Verse auf uns wirken lassen und dieses Bild auch wirken lassen, was Johannes benutzt. Vers 9, und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen. Und ich möchte in diesem letzten Gedanken zu einer Frage kommen, die dich vielleicht auch schon bewegt hat. Wo ich vielleicht auch schon gefragt hast, nämlich, wieso benutzt Gott diese Art und Weise zu uns zu reden? Wieso benutzt Gott in der Bibel apokalyptische Literatur? Also diese ganz starke Gebrauch von Symbolik, diese Entrückungen in den Himmel und so weiter. Ich weiß nicht, hast du dir die Frage mal gestellt, wieso im Buch Daniel, wieso sagt der Engel nicht einfach das und das und das wird passieren, dann wird Griechenland kommen, dann wird dieses Reich kommen und so weiter. Wieso diese Tiere, die aus dem Meer steigen? Und wieso auch hier dieses Bild von diesem mysteriösen 24 Ältesten und so weiter. Und ich glaube, ein Grund, weshalb uns Gott Bilder gibt, ist, dass Bilder Lehre lebendig machen. Offenbarung sagt uns eigentlich nichts grundlegend Neues. Also Offenbarung, die Lehre in Offenbarung finden wir auch in den Briefen der Apostel. Aber sie helfen uns, die Bilder in Offenbarung, theologische Konzepte im Alltag zu verstehen und wirklich zu fühlen, zu empfinden und uns daran zu erinnern. Und diese Bilder aus Offenbarung, wir, die müssen mit uns gehen in unseren Alltag, in die Situationen, wo wir unser Handy rausholen. Entweder zum Guten und zum Schlechten rausholen. Sie müssen uns begleiten. Und dann muss dieses Bild in meinem Kopf sein von diesen mächtigen Wesen, von der Gemeinde Gottes im Himmel und des Thrones des Gottes, des Herrschers aller Herrscher, der König aller Könige, des Ewigen, dessen weißen Haare wie Wolle sind, dessen Augen wie eine Feuerflamme sind. Und wir müssen diese Dinge im inneren Augen sehen. Und wir müssen dann vor unserem inneren Auge wie diese Ältesten kommen, die mit all ihrer Liebe und all ihrer Kraft ihre Kronen vor ihm hinwerfen und sagen, du bist würdig zu nehmen. Und auch wir müssen dann sagen, Herr, ich werfe mein Smartphone vor dich. Ich möchte mich unterwerfen in meinem Gebrauch des Smartphones vor dir. Zeige du mir, was gut ist in deinen Augen. Es gehört dir, die Herrlichkeit, der Abglanz deiner Schönheit in diesem Gerät gehört dir. Meine Ehre soll auf dich zeigen. Meine Macht, meine Megabytes an Sklavenheere, die sind dir zu dienen. Diensten dir, mein Herr und mein König. Und die Konsequenz für einige von uns hier wird wirklich, wenn wir das ernst nehmen, ich glaube, ich bin überzeugt, wenn wir das ernst nehmen, was wir hier lesen, was wir über Götzendienst in der letzten Predigt, was wir über Machtmissbrauch heute gehört haben. Und wenn wir wirklich unseren Umgang, wenn ihr euren Umgang mit dem Handy durchdenkt, dann wird das Niederwerfen des Handys wird für einige von euch bedeuten, dass ihr sagt, ich will einen Teil meines Lebens, ich will auf 1-2 Jahre darauf verzichten. Ich trenne mich davon, weil ich nicht damit umgehen kann. Jesus sagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verleitet, so trenne dich davon, so reiß es aus. Es ist besser, ohne Smartphone, ohne die Vorteile der digitalen Vernetzung in das Reich Gottes einzugehen, als mit dem Ding in die Hölle zu gehen. Und für andere von uns wird es bedeuten, dass wir unseren Umgang mit dem Smartphone bewusster lernen zu gestalten. Dass wir gewisse Apps deinstallieren und dass wir das antrainieren, dass beim Rausnehmen aus der Tasche, dass wir es Gott weihen, dass wir es vor ihm niederwerfen in unseren Gedanken. Und ich möchte dir die Frage stellen, ist das deine Reaktion, die Reaktion deines Herzens, wenn du die Technologie siehst, die Gott dir gibt? O Herr, ich will deine Herrlichkeit damit mehr genießen. Ich will mich an deiner Macht erfreuen. Ich will für deine Ehre leben. Bewirke das in mir, o Gott. Hilf mir, denn ich kann nur mit deiner Kraft richtig damit umgehen. Und das Bild der 24 Ältesten aus Offenbarung ist zuletzt deshalb so hilfreich, weil es uns zeigt, dass Gott dein Herz von Götzen abwenden kann. Die Gemeinde ist im Himmel, sie sitzt in den himmlischen Regionen. Die Gemeinde ist so, wie sie beschrieben wird. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die fundamental in ihrem Herzen eine Wendung erlebt haben, weg von Götzen hin zu Gott. Die Gemeinde ist begeistert von Gott und voller Ehrfurcht. Es ist für sie ein Privileg, solche einschneidenden Schritte zu gehen, weil wir damit die Würde Gottes preisen. Denn du bist würdig zu nehmen von uns. Preis, Ehre und Dank in Ewigkeit. Amen.